Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Der Tag mit
Anna Sauerbrei. Sie leitet das Ressort Meinung, Causa beim Tagesspiegel, ist auch Mitglied der Chefredaktion und schreibt eine monatliche Kolumne für die New York Times. Guten Tag, Frau Sauerbrei.
Hallo, guten Tag.
Und schön, dass Sie uns zuhören. Frau Sauerbrei, wenn man für die New York Times schreibt, dann muss man sich ja schon immer eigentlich fragen, was könnte die Amerikaner jetzt interessieren? Die letzte Kolumne ging über Frau Merkel und die Deutschen, die sich wieder mit ihr versöhnt haben in der Corona-Zeit. Was avisieren Sie als Thema für die Kolumne im August?
Ich bin noch nicht ganz sicher. Mal sehen, vielleicht ist noch mal ein Corona-Thema wichtig. Vielleicht auch die CDU-Kandidatenkür jetzt nach dem Besuch von Angela Merkel in Bayern.
Mhm. In Schloss Herrenchiemsee.
Vielleicht muss man Herrn Söder auch mal vorstellen. Ich finde, eine wichtige Persönlichkeit, die man auch noch mal näher ausleuchten könnte, wäre auch die deutsche Kommissionspräsidentin und ihr bisheriges Wirken. Also das sind so Dinge, über die ich nachdenke. Mal schauen, was die Kollegen am meisten interessiert.
Mhm. Also die Kommissionspräsidentin, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber so die CDU-Kandidaten, auch Kanzlerkandidaten in Spee, meinen Sie, dass die Amerikaner das gerne lesen wollen?
Also ich glaube, die Frage, wer folgt Angela Merkel nach, auf jeden Fall. Das ist schon was, wo auch die Amerikaner, zumindest die, die sich noch für Europa ein bisschen interessieren, drauf schauen.
Ja, und natürlich schauen wir auch drauf, aber nicht in dieser Stunde. Gestern haben wir viel drüber gesprochen, nachdem eben Merkel bei Herrn Söder in Bayern war. Heute ist unser erstes Thema gleich die Tatsache, dass der Verfassungsgerichtshof in Thüringen die Paritätsregelung des Landeswahlgesetzes dort gekippt hat. Hier in dieser Mittagsstunde zu Gast Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel und wir wollen jetzt nach Thüringen gucken, denn der Verfassungsgerichtshof in Weimar hat die Paritätsregelung im Landeswahlgesetz in Thüringen gekippt. Und damit ist jetzt die Klage der AfD erfolgreich gewesen, die genau das gefordert hat. Begründung: Die Freiheit der Wahl verlangt, dass Wahlen nicht durch Zwang und Druck des Staates durchgeführt werden. So hat es der Präsident des Verfassungsgerichtshofs in Weimar, Stefan Kaufmann, gesagt. Überrascht Sie dieses Urteil, Frau Sauerbrei?
Nee, im Prinzip nicht. Wenn man dann so ein bisschen sich damit beschäftigt, sieht man auch, dass ja schon viele Rechtsgelehrte genau davor gewarnt haben. Auch der Bundestag prüft ja schon seit längerem, ob er ein Paritätgesetz einführen soll. Genannt wird dann immer Frankreich, aber da sind natürlich die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen ganz andere. Und da haben ja viele Juristen immer schon vorgewarnt. Da stehen eben verschiedene Werte miteinander in Konkurrenz. Einerseits natürlich auch das grundgesetzlich festgeschriebene Gebot, Frauen zu fördern und dass der Staat auch auf Gleichheit hinwirkt. Aber das konkurriert eben ganz stark mit den Rechten des Einzelnen auf die Kandidatur und eben auch mit der Freiheit der Wahl und der Freiheit des Mandats und der Freiheit der Parteien, diese Listen zu erstellen und die Kandidaten festzulegen.
Und die AfD hat eben geklagt mit dieser Begründung. Unser Korrespondent Henry Bernhard hat das heute Morgen so zusammengefasst.
Die AfD argumentiert dagegen in ihrer Klage, souverän sei nur das Volk und das sei unteilbar. Differenzierung, Privilegien, Benachteiligungen bei der Wahl seien nicht erlaubt. Das Parlament repräsentiere das Volk und nicht zwei Teilmengen des Volkes und sei allein Sache der Wähler, Frauen ins Parlament zu bringen. Ansonsten würde man ja mit gesetzlichen Vorgaben schon vorher vorgeben, wie das Parlament auszusehen habe und das wäre dann Identitätspolitik.
Also die AfD hat recht bekommen. Anna Sauerbrei sagt gerade, sie hat es auf dem Kopfhörer nicht hören können. Aber was die AfD sozusagen sagt, es sei alleine Sache der Wähler und Wählerinnen, eben diejenigen zu wählen, die dann ins Parlament kommen. Und wenn man sozusagen mehr Frauen wählen will, soll man eben mehr Frauen wählen, wird sozusagen gesagt. Bloß bei der AfD ist es ja so, dass auf der Liste natürlich sehr viele Männer stehen. Das ist ja eine sehr männerdominierte Partei. Insofern macht es die AfD zumindest denjenigen schwer, die ein paar mehr Frauen im thüringischen Parlament sehen wollen.
Ja, die AfD, aber sicherlich auch andere Parteien. Also wenn man in den Bundestag schaut, muss man ja leider auch bei der großen Volkspartei CDU sagen, die ja auch gerade mit über eine Quotenregelung jetzt diskutiert, endlich nach Jahrzehnten, dass es da auch sehr schlecht aussieht. Da sind von den 200 Abgeordneten auch nur 43 Frauen und das, obwohl auch viel mehr auf den Listen standen, aber die Frauen kriegen dann eben nicht die aussichtsreichen Plätze bei den Listen und bei den Direktmandaten auch nicht die aussichtsreichen Wahlkreise. Also da muss man jetzt ausnahmsweise mal sagen, da ist die AfD sicherlich der extremste Fall, auch im Bundestag, die männerdominierteste Fraktion, auch in Thüringen. fast ausschließlich Männer, aber sicherlich nicht die einzige Partei, die damit ein Problem hat.
Gut, aber wenn wir nochmal nach Frankreich gucken wollen, Sie haben es schon angesprochen, da gibt es dieses Paritätsgesetz seit 2000, glaube ich, also schon eine ganze Zeit. Und aber es war dann Emmanuel Macron, der seine Partei La République En Marche eben mit sehr vielen Frauen besetzt hat und die Frauen auf Positionen standen, wo sie tatsächlich auch gewählt wurden. Also vielleicht wäre es tatsächlich eine gute Idee, der Parteien selbst dafür zu sorgen, dass einfach ganz viele Frauen kandidieren.
Ja, ich glaube, wenn das gewünscht ist und man muss jetzt fairerweise sagen, dass die Parteien, die jetzt zum Beispiel auch in Brandenburg das Gesetz, das Paritätgesetz eingebracht haben, dass die ja Quotenregelungen haben, also die Grünen, die SPD und die Linke und dass bei denen diese Quotenregelung auch im Prinzip, also Regelungen, die sich die Parteien selbst freiwillig gegeben haben, die ja auch legitim sind, dass die auch sehr wirksam waren. Wenn man sich anschaut, haben diese Parteien alle dadurch im Großen und Ganzen den Frauenanteil auch bei den Mandaten erhöhen können. Und ja, jetzt warten wir so ein bisschen auf die CDU. In Frankreich ist der Ansatz ein bisschen anderer. Da hat Macron das durchgesetzt für seine Partei, aber da gibt es ja zusätzlich tatsächlich noch ein nationales Paritätgesetz, auch wo die Parteien noch empfindliche Geldstrafen zahlen müssen, wenn sie nicht paritätisch besetzen.
Ja, in der Tat. Das ist so in Frankreich genau 2000 verabschiedet und das funktioniert über die Wahllisten und über die Parteienfinanzierung und es scheint sich dort zumindest zu bewähren. Könnte also eventuell eine Möglichkeit sein.
Auch das wäre wahrscheinlich in Deutschland die Frage, ob das verfassungsrechtlich zulässig wäre.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Reaktion der AfD auf die auf das Urteil in Thüringen heute gucken, die AfD-Bundestagsfraktionsvorsitzende Alice Weidel hat getwittert, einmal mehr muss ein Gericht nach AfD-Klage Recht und Ordnung wiederherstellen, dort wo die etablierten Parteien grundlegende Rechte verletzen. Das ist natürlich auch Wasser auf die Mühlen der AfD jetzt.
Ja, dass jetzt in jedem Falle nutzen und auch in eine Richtung drehen, die ich jetzt nicht so sehe. Also ich glaube, da stand ja jetzt kein Interesse dahinter, die Verfassung zu untergraben, sondern eben die Einschätzung der anderen Parteien, dass ebenfalls grundrechtlich garantierte Recht von Frauen auf Gleichbehandlung und das Gebot, sie zu fördern, höher steht. Das hat jetzt das Verfassungsgericht anders entschieden. Das mag das Verfassungsgericht in Brandenburg im August dann auch anders entscheiden. Daran kann man jetzt, glaube ich, das ist jetzt für die anderen Parteien nicht mehr zu retten. Trotzdem würde ich sagen, es ist vielleicht auch nochmal ein guter Anstoß, jetzt für die anderen Parteien drüber nachzudenken, wie sie dieses Problem, das es ja durchaus gibt, anders angehen können, rechtlich konform angehen können.
Anna Sauerbrei sagt das vom Tagesspiegel. Anna Sauerbrei, mein Gast in dieser Mittagsstunde hier in Deutschlandfunk Kultur. Wir blicken gemeinsam auf das, was an diesem Tag wichtig ist, was aktuell auf der Agenda steht. Und da wird debattiert darüber, dass es in Zukunft kurzfristig Ausreiseverbote in Gemeinden geben könnte, in denen ad hoc ganz viele Corona-Ausbrüche stattfinden. Dann dürften aus diesen Gemeinden und Kreisen nur noch Menschen ausreisen, die einen negativen Corona-Test vorweisen können. Die Bundeskanzlerin hat für diesen Vorschlag geworben, gestern nach dem Treffen in Bayern mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder. Finden Sie es eine gute Idee, Frau Sauerbrei?
Also im Prinzip finde ich die Idee schon gut. Natürlich tauchen zuerst dann Bilder auf, wie wir sie Anfang des Jahres in Wuhan gesehen haben. Die Stadt war ja dann auch abgeriegelt mit schwerer Polizeipräsenz, bewaffneten Polizisten an den zentralen Ausfahrtsstraßen. Da gab es Bilder von verzweifelten Frauen, die mit ihren Kindern wegen einer Arztbehandlung ausreisen wollten und nicht rausgelassen wurden. Solche Bilder tauchen dann natürlich auf, wenn man jetzt irgendwie an so Ausreisebeschränkungen denkt. Ich glaube, in Deutschland wäre es was ganz anderes. Ich finde, die große Aufgabe ist ja jetzt, diese Pandemie weiter zu bewältigen und die Grundrechtseinschränkungen dabei möglichst gering zu halten. Und da finde ich eigentlich diese Umkehrung des Prinzips gar nicht so schlecht, also grundrechtsschonender, wenn man sagt, na gut, die betroffen sind, aber auch tatsächlich nur die auch infiziert sind und unter Quarantänestellen stehen sollten, müssen dann eben zu Hause bleiben und die aber sagen können, ich habe einen negativen Test, bitteschön, die dürfen dann trotzdem sich weiterhin frei bewegen. Es stehen natürlich ganz viele praktische
Ja, die Kontrolle einwenden. Unter anderem, die Frage, genau. Wie will man das kontrollieren?
Das finde ich auch tatsächlich schwierig, weil man kann sich jetzt natürlich ausdenken, Modelle, bei denen Stichproben an Bahnhöfen und Ausfahrtsstraßen genommen werden und Geldstrafen erlassen werden für Leute, die dann, sodass man dann hoffen kann, dass die Leute in Erwartung eines möglichen Bußgeldes vielleicht einfach freiwillig zu Hause bleiben oder sich eben testen lassen. Aber auch der Städte- und Gemeinderat hat ja zu Recht auf ganz viele praktische Fragen hingewiesen. Was ist mit Schülern, die in einem anderen Landkreis zur Schule gehen? Was ist mit Berufspendlern? Wo will man die ganzen Polizisten herkriegen, die dann an den Ausfallstraßen und Bahnhöfen stehen? Also natürlich muss man erstmal gucken, wie dann die Konzepte in der Umsetzung aussehen würden.
Ja, da macht sich auch Rainer Haselhoff, der Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, so seine Gedanken.
Wir müssen differenzierte Lösungen haben, die vor allen Dingen verhältnismäßig sind. Die Urteilslage ist ganz eindeutig. Grundrechte kann man nicht beliebig einschränken. Man muss genau begründen, was man macht und warum man es macht. Und es muss vor allen Dingen auch kontrollfähig sein. Das ist die Diskussion, die wir derzeit führen. Und deswegen ist da auch noch dringender Gesprächsbedarf.
Also Gesprächsbedarf besteht einfach noch. Mal gucken, wie die Debatte weitergeht. Aber wenn wir jetzt von heute ausgehen, das Robert-Koch-Institut hat heute Vormittag 351 Neuinfektionen und 3 weitere Todesfälle gemeldet. Also vorbei ist diese Pandemie ganz einfach nicht.
Das stimmt, wobei man schon sagen kann, dass wir das Glück haben, dass die Infektionszahlen einfach wahnsinnig niedrig sind im Moment in Deutschland. Und ist von daher auch, wenn man jetzt nicht an 10 oder 11 oder 100 Hotspots gleichzeitig solche Kontrollen durchführen muss, sondern es sich so, wie ja jetzt auch in den letzten Wochen darauf beschränkt, dass es dann einzelne Kreise sind, wie zum Beispiel jetzt Gütersloh, wo es die Fälle in der Fleischindustrie gab, dann kann man auch überlegen, wie das Land dann jeweils den Gemeinden helfen kann, Kontrollen einzurichten und so weiter. Also da ist natürlich auch da ist es gut, niedrige Fallzahlen zu haben.
Das ist in jedem Fall gut, das stimmt. Wie wird es aussehen, wenn die Schule wieder losgeht? Das wird ja Mitte September auf jeden Fall der Fall sein. Dann auch für die Bayern, die ja traditionell noch bis Mitte September Ferien haben. Aber ich glaube, am 12. September geht es auch da dann wieder los. Gibt es verschiedene Konzepte, darüber sprechen wir gleich. Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel hier zu Gast und auch zu uns gekommen jetzt Gabi Wuttke aus der Redaktion, denn wir wollen uns mit Corona und den Schulen beschäftigen, konkret mit der Frage, wie geht's denn weiter nach den Ferien? Frau Sauerbrei, Sie haben 2 Kinder in Ihrer Familie, das eine kommt jetzt in die Schule, ist wahrscheinlich schon ganz aufgeregt und das andere ist schon ein bisschen länger dabei, kommt schon in die 6. Klasse, aber gerade für Ihren Sohn, den Kleinen, das ist ja wirklich vielleicht jetzt auch ein bisschen schwierig für ihn, nicht genau zu wissen, was passiert, oder?
Also ich glaube, da denkt er noch gar nicht so systematisch drüber nach. Also der freut sich jetzt irgendwie, dass wir zusammen Schulranzen kaufen gehen. Und
also Sie gehen fest davon aus, dass es sein wird und dass er in eine Schule gehen kann?
Doch, also im Moment gehen wir davon aus. Da haben sich auch die Kultusminister im Prinzip drauf geeinigt. Das ist ein weitgehenden Regelbetrieb geben soll. Wie genau der dann aussieht, wissen wir natürlich noch nicht. Aber da er das Konzept Schule nicht kennt, wird es für ihn erstmal, glaube ich, einfach so sein, wie es dann halt ist. Mhm. Genau. Und für den Größeren, mein Patchkind, ist es viel schwieriger. Also der hatte ich den Eindruck drunter gelitten, dass er so wenig Unterricht hatte, weil er gerne hingeht, weil er auch ein sehr guter Schüler ist. Und auch für den würde ich mir wünschen, dass es möglichst normal weitergeht nach den Ferien.
Ja, ich glaube, das wünschen sich ganz viele Eltern, vor allem Eltern, aber auch die Kinder. Gabi Wuttke, es gibt ja innerhalb der Bundesregierung unterschiedliche Ansichten. Die einen wollen positiv in die nahe Zukunft schauen, was dieses Thema betrifft. Die anderen bleiben eher pessimistisch. Wie ist denn die Meinungslage heute?
Ich würde mal sagen, die ist eher pessimistisch. Katja Kipping, die Chefin der Linken, die sieht ganz offensichtlich auch noch kein Licht am Ende des Tunnels. Sie fordert eine ordentliche digitale Ausrüstung, damit Homeoffice weiter möglich ist und sagt dazu, schulische Bildung aus den Klassenzimmern müsse zu den Kindern gebracht werden können. Ich interpretiere das mal so, dass sie auch noch Homeoffice und Schule in einem zusammensieht. Karl Lauterbach, der fliegentragende SPD-Gesundheitsexperte, macht das große Fass nochmal auf und vermisst ein nationales Konzept, wie es für und in den Schulen nach den Sommerferien weitergehen soll. Er findet, und damit kritisiert er ja die CDU-Bildungsministerin Anja Karliczek nicht zum ersten Mal, dass sie eine mögliche zweite Corona-Welle nicht im Blick habe und es sei, sagt Lauterbach, zu wenig, dass Karliczek so auch wie die Kultusministerkonferenz, das hatte Frau Sauerbrei ja eben schon gesagt, jede Schule für sich einen eigenen Weg, eine eigene Lösung finden lassen will, um möglichst Regelbetrieb wieder anlaufen lassen zu können. An diesem Punkt wiederum hat die Bundesbildungsministerin den Städte- und Gemeindebund auf ihrer Seite. Ich habe dessen Chef Gerd Landsberg auf dem Weg in den Urlaub, muss ich sagen, deshalb müssen wir die Ohrenspitzen erreicht. Und er hat mir gesagt:
Also ich glaube nicht, dass wir unbedingt ein nationales Konzept brauchen, denn die Situation ist von Schule zu Schule unterschiedlich. Das beginnt schon damit, dass die Zahlen unterschiedlich sind. Wir haben eine neue, moderne Schule mit super Sanitäranlagen, mit großen Räumen, vielleicht sogar mit Klimaanlage. Das ist wieder anders, als wenn Sie eine alte, baufällige haben, wo der Wind durch die Fenster bläst. Insofern glaube ich nicht, dass der nationale Ansatz richtig ist. Der regionale Ansatz ist hier der bessere.
Aus dem Auto der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes. Mhm.
Und der regionale Ansatz, Frau Sauerbrei, ist natürlich wahrscheinlich auch wirklich der sinnvollere hier.
Ja, ich bin da selber so ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits finde ich den regionalen Ansatz gut und ich glaube, da hat er völlig recht. Es ist einfach, jede Schule hat eigene Räumlichkeiten, da kann man kaum mit einem großen Schwamm drüber gehen und sagen, ihr macht es jetzt so oder so. Andererseits war jetzt mein Gefühl aus dem, was ich hier ganz subjektiv aus dem bekannten Freundeskreis, natürlich auch von den Schulen, mit denen wir jetzt zu tun haben, das Gefühl hatte, viele Schulen sind damit überfordert. Es geht dadurch sehr in die Verantwortung des einzelnen Lehrers über. Der einzelne Lehrer ist vielleicht selber schon älter und ein Risikofall und möchte sich dem auch nicht so aussetzen oder kann sich dem auch schlicht und einfach nicht aussetzen. Und sie sind auch sehr unterschiedlich digital affin, die Lehrer. Es gibt Lehrer, die das ganz toll gemacht haben und die jeden Morgen Videokonferenzen und Telefonkonferenzen mit ihren Schülern gemacht haben. Und dann hatten wir andere Fälle, jetzt auch im Freundes- und Bekanntenkreis, wo eine Lehrerin nach 4 Wochen Schule dann den Eltern mitteilte, sie sei jetzt bereit, ihre Dienste E-Mail-Adresse zur Verfügung zu stellen für Nachfragen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Befindlichkeiten und ich finde, da könnte man schon sagen, da kann man auch Vorgaben machen und auch die Lehrer ein bisschen herausfordern, auch die vielleicht nicht so digital affin sind.
Ist natürlich die Frage, wie schnell solche Vorgaben dann umgesetzt werden könnten, weil jemand, der da einfach Nachholbedarf hat, der kriegt es ja nicht so mit einem Fingerschnippen.
Ja, aber dafür geht das Ganze jetzt auch schon ganz schön lange. Ja, also natürlich. Da wäre jetzt einige Zeit gewesen, in noch ein paar Lehrern das Funktionieren von Chat und Videochat.
Klar. Insofern, wenn Sie jetzt Frau Karliczek wären, würden Sie sagen, also Lehrer, jetzt bitte bringt euch auf den Stand und ansonsten?
Naja, Durchgriffsrechte hat sie ja nicht. Von daher, klar, ist schon alleine aus Zuständigkeitsgründen ist es natürlich mindestens eher also Ländersache, wenn nicht eben auch Sache der einzelnen Schulleitungen, darauf hinzuwirken. Sozusagen eine politische Vorgabe oder eine Anspruchshaltung könnte sie natürlich formulieren.
Jetzt hat es in Sachsen am Montag eine Studie der Uniklinik Dresden gegeben. 1500 Schülerinnen und Schüler und 500 Lehrer haben da teilgenommen. Da wurde unter anderem auch getestet, wer Antikörper hat. Nur 12 Menschen, die da teilgenommen haben, haben tatsächlich Antikörper gehabt. Frau Wuttke, was gab es für Reaktionen auf diese Untersuchung, die ja jetzt letztendlich wenig Hoffnung macht?
Na, zuallererst hat sich der sächsische Kultusminister Christian Piwatz positioniert. Wenn man tatsächlich nur 12 Infizierte festgestellt hat, dann sagt er, kann man den Regelabstand mit Mindestabstand und Masken, genau wie die Kultusministerkonferenz will, durchaus anpeilen. Und der Leiter der Studie, der findet, dass seine Untersuchung Entwarnung gibt. In Regionen mit geringen Infektionszahlen würde es, sagt er in seinem sehr plakativen Statement, keine explosionsartige Ausbreitung des Coronavirus geben. Ich finde, man sollte dabei im Blick behalten, dass bei dieser Studie also erwachsene Lehrer eben getestet wurden und dass die Schüler zwischen 14 und 18 Jahre alt waren. Also der Begriff Kinder ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gestreckt. Dann vielleicht, dass Sachsen sowieso eine ziemlich niedrige Infektionsrate hat im Vergleich zu anderen deutschen Bundesländern. Und wenn sich sicherlich auch alle wünschen, dass Schulen keine Ansteckungshotspots sind, es gibt ja auch wiederum neue Testergebnisse, die besagen, dass es wohl weder eine lebenslange noch womöglich eine monatelange Immunität für Infizierte geben könnte. Und insofern ist es richtig, das ist jetzt nicht gerade positiv.
Ja, ich meine, Vorsicht ist sicherlich geboten. Trotzdem würde ich sagen, in der Abwägung, wenn die Fallzahlen so niedrig bleiben, wie sie im Moment sind in Deutschland, dann kann man doch zumindest an Orten, die jetzt nicht gerade akut ein Hotspot sind, unter einer sehr engmaschigen Testbegleitung, würde ich sagen, die Schulen erstmal wieder öffnen. Das ist ja jetzt auch ein Konzept, was Baden-Württemberg anstrebt, was auch Sachsen anstrebt, die Lehrer zum Beispiel regelmäßig testen wollen und wo die Tests dann auch zur Verfügung gestellt werden, wo das Land auch die Kosten übernimmt. Das ist ja auch ein Weg, dass man sagt, okay, wir machen das, wir öffnen die Schulen und wir beobachten es aber sehr genau und ziehen eben auch neue Erkenntnisse daraus. Also ich finde einfach, die Perspektive ist viel zu lang, um jetzt mit diesem Stückwerk weiterzumachen. Mhm. Denn selbst wenn es jetzt einen Impfstoff gibt, müssen ja wahrscheinlich doch erst auch die Gruppen durchgeimpft werden, die besonders gefährdet sind. Dazu gehören dann auch wieder Schüler und jüngere Lehrer nicht. Das heißt, es kann sich locker nochmal irgendwie weit ins nächste Jahr hineinziehen und jetzt irgendwie eine ganze Generation minus 2 Schuljahre ist aus meiner Perspektive nicht gerechtfertigt.
Und die Kultusministerkonferenz und Sachsen, die wollen ja auch größtmöglichen Regelbetrieb, Frau Wuttke, oder?
Ja, und die anderen Bundesländer, die gehen mit. Die allgemeine Sprachregelung, weitgehend regulärer Präsenzunterricht. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die warnt aber eben auch davor zu glauben, dass man einfach darauf hofft, dass alles gut geht, wie wir alle hoffen, dass alles gut gehen möge. Genau wie der Städte- und Gemeindebund, der da wiederum der Bundesbildungsministerin widerspricht, ist Gerd Landsberg aber anders als am Anfang unseres Gesprächs, einer Meinung mit dem Sozialdemokraten Karl Lauterbach.
Ich bin der Überzeugung, dass es einen Regelbetrieb in der Schule wie vor Corona auch nach den Sommerferien nicht geben kann und auch nicht geben wird. Wir werden weiterhin besondere Hygienemaßnahmen haben müssen. Wir brauchen kleinere Gruppen, wir brauchen mehr Räume. Ein weiterer Punkt, was ist mit den Hochrisikolehrpersonen, die Vorerkrankungen haben?
Ja, in der Tat. Das ist eine Frage, die natürlich beantwortet werden muss. Vielen Dank, Gabi Wuttke, dass Sie hier waren und uns mit Informationen sozusagen gefüttert, beliefert. Ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, haben. Und Anna Sauerbrei bleibt noch ein bisschen im Studio. Deutschlandfunk Kultur hören Sie und Anna Sauerbrei ist mein Gast in dieser Stunde. Sie leitet das Ressort Meinung beim Tagesspiegel, ist auch Mitglied in der Chefredaktion. Großbritannien, das ist jetzt unser nächstes Thema, schließt den chinesischen Konzern Huawei vom Ausbau seines 5G-Netzes aus. Schon verbaute Teile sollen bis 2027 wieder ausgebaut werden. Frau Sauerbrei, ist das eine Entscheidung, an der sich Deutschland auch orientieren sollte?
Na, Deutschland ist bislang aus meiner Sicht zu unentschlossen bei diesem Thema. Auch jetzt hat die Bundesregierung wieder geantwortet, ja, man sei noch im Überlegungsprozess, vor allen Dingen wolle man sich mit den europäischen Partnern abstimmen. Aber ich glaube, eine ganz EU-weit einheitliche Regelung wird es nicht geben. Dafür gehen die Positionen viel zu weit auseinander. Die Briten sind jetzt natürlich nicht mehr EU-Mitglied und wären dann nicht Teil dieses Kompromisses. Aber auch andere Länder wie Frankreich deuten einen deutlich härteren Kurs an, als die Deutschen das bisher im Blick haben. Ich finde die Entscheidung im Prinzip richtig. Also nach der Art und Weise, wie China in den vergangenen Jahren auch über Technologien Hegemonialpolitik betrieben hat, wäre es, glaube ich, keine gute Entscheidung, Bauteile hier zu verbauen.
Und wir hören mal Oliver Dowden, den Digitalminister in Großbritannien.
So to be clear, from the end of this year, telecoms operators must not buy any 5G equipment from Huawei.
Also da sind die Briten jetzt wirklich sehr, sehr klar. Die Bundesregierung hat einen Regierungssprecher schon verlauten lassen, dass man selbst einen Ansatz gewählt habe, bei dem die Sicherheitsanforderungen für die Mobilfunknetzbetreiber an die aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen angepasst würden. Und diese Anforderungen gelten für alle Anbieter bzw. Hersteller gleichermaßen. Also sprich, man sieht sich einfach auf der sicheren Seite offenbar.
Na, ich glaube, es ist eine politische Frage. Deutschlands China-Politik ist darauf ausgelegt, eine Gesprächsebene mit den Chinesen zu behalten. Auch wenn man da, auch aus meiner Sicht, aus Sicht vieler Experten, die Bundesregierung in den vergangenen 2-3 Jahren deutlich kritischer geworden ist, auch deutlich vorsichtiger geworden ist. Ich glaube, dass man jetzt hofft, dass man die Ausschreibungskriterien dann so formulieren kann, dass Huawei rausfallen würde. Man sich aber sozusagen nicht als politisches Statement, wie es jetzt Großbritannien gemacht hat, wie es auch die USA ja als Politik ganz stark vorantreiben, dann so äußern muss, dass man dieses chinesische Unternehmen dann offen ausschließt und auch benennt.
Mhm. Wie die USA das handhaben, darüber sprechen wir gleich nochmal eingehend. Aber eine Frage stellt sich wahrscheinlich dann doch, wenn keine Technologie von Huawei mehr verbaut werden darf, dann müssen offensichtlich auch die 4G-Anlagen, die jetzt schon bestehen, entfernt werden, weil 5G auf 4G aufbaut. Und in 4G steckt eben Huawei auch drin. Das heißt, das könnte in Großbritannien wirklich ein großes und auch sehr teures Projekt werden, was dann vielleicht an die Verbraucher sozusagen weitergegeben wird, was da an Kosten entsteht.
Ja, also das, es gibt sicherlich dann Kosten, diese Teile wieder zu entfernen und zu ersetzen. Und soweit ich weiß, ist es auch in Deutschland so, dass Huawei-Netzteile verbaut sind in den bestehenden Netzen. Auch die Amerikaner haben diesen Weg gewählt oder bringen einen sogenannten Rip-and-Replace-Act auf den Weg. Also die bestehende Huawei-Technologie komplett aus den amerikanischen Mobilfunknetzen zu entfernen. Und soweit ich mich erinnere, gibt es da dann auch teilweise eine staatliche Übernahme der Kosten. Das heißt, man versucht wirklich, die Netze sozusagen zu reinigen von diesen Bauteilen. Und klar, wenn man ganz konsequent wäre, müsste man das auch in Deutschland so machen.
Zu Gast Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel. Wir haben eben über die britische Entscheidung gesprochen, die chinesische Firma Huawei vom Ausbau der 5G-Technologie auszuschließen in Großbritannien. Warum machen die Briten das? Auch deshalb, weil die USA Sanktionen gegen Huawei verhängt haben und sagen, jetzt sagen die Briten, daher hat jetzt dieser Konzern nicht mehr die Möglichkeit, Materialien anzukaufen, die man aber braucht, wenn man gut arbeiten will. Jetzt kann man natürlich diese britische Entscheidung auch so sehen, dass man sagt, wahrscheinlich wollen die Briten es sich vor allem mit den USA nicht verscherzen.
Ja, ich glaube, die Sorge ist berechtigt und auch auf Deutschland gibt es ja ganz erheblichen Druck, auch von der amerikanischen Seite, die nicht nur im Fall von Huawei, sondern insgesamt in der China-Politik ein bisschen die Zügel anzuziehen. Mit Blick auf Huawei und den 5G-Ausbau in Deutschland hat sich zum Beispiel Richard Grenell, der mittlerweile nicht mehr Botschafter in Deutschland ist, sondern jetzt wahrscheinlich eine Funktion in der Trump-Kampagne übernehmen wird, immer wieder sehr scharf geäußert und ähnlich wie bei seinen anderen Lieblingsthemen, NATO-Finanzierung oder auch Verhältnis zu Russland immer wieder sehr deutlich sich geäußert und diesen Druck auch öffentlich ausgeübt auf die deutsche Regierung bei dem Ausschluss von Huawei von 5G schärfer zu sein. Ich glaube, die Einschätzung ist richtig, dass da wahrscheinlich von Seiten der USA jetzt bis zur Wahl eher noch härtere Töne zu erwarten sind. Im amerikanischen Wahlkampf spielt das Thema gerade eine zunehmend große Rolle. Der wahrscheinlich demokratische Kandidat Joe Biden und Verteidiger Donald Trump versuchen sich gegenseitig als zu schwach mit Blick auf die China-Politik darzustellen. Und Donald Trump wird sicherlich noch das ein oder andere versuchen, sich als harten Hund mit Blick auf China darzustellen. Das ist eben auch was beide Parteien letztlich eint in den USA. Also auch die Demokratische Partei ist da sehr kompromisslos, nicht nur in der Huawei-Frage, sondern insgesamt in der China-Politik. Das haben wir jetzt auch gesehen mit heute mit der sehr scharfen Äußerung von Pompeo, dem Außenminister in den USA, mit Blick auf die China-Politik im südchinesischen Meer.
Und ist so eine China-Politik, die Trump da fährt, eher berechtigt oder gefährlich?
Naja, ich glaube, das Grundproblem, die Analyse ist nicht falsch. Das hat ja auch die Europäische Union mittlerweile sozusagen in ihr außenpolitisches Konzept geschrieben. Das ist ein Systemkonflikt. Dieses Wort fällt ja auch auf Seiten der Europäer immer häufiger zwischen China und den USA oder den westlichen demokratischen Ländern gibt. Dass es ein Großmachtstreben von Seiten Chinas gibt und auch der Versuch, auf den unterschiedlichsten Wegen wirtschaftlich, technologisch, ökonomisch, politisch auch Einfluss auszuüben. Es war zuletzt auch in der Corona, in der Hochphase der Corona-Pandemie in Europa zu sehen, dass China versucht hat, sich da ganz klar zu positionieren als sozusagen der Gewinner dieses Kampfes und gleichzeitig eben auch mit Propagandamitteln zu versuchen, die Europäer möglicherweise als Verlierer dieses Kampfes oder auch die Demokratien als Verlierer dieses Kampfes gegen die Pandemie darzustellen. Und in diesem Kontext kann man sagen, würde ich sagen, der amerikanische Sicht auf die Dinge ist sicherlich realistisch. Aber die Europäer versuchen, so einen Mittelweg zu wählen. Und die Frage ist immer, wie lange ist es noch möglich, einerseits gute wirtschaftliche Beziehungen zu China zu pflegen und andererseits auch diesem nicht wegdiskutierbaren politischen Konflikt irgendwie Rechnung zu tragen.
Anna Sauerbrei war hier, ist hier in dieser Stunde. Danke, dass Sie da waren. Sie haben jetzt, während die Musik lief, mir gerade erzählt, dass Sie jetzt an den Tisch sozusagen mit drei Kolleginnen gehen, weil Sie den US-Wahl-Newsletter zusammenstellen. Das ist wahrscheinlich eine spannende Aufgabe.
Ja, genau. Das ist heute ist unser Mittwoch ist unser Produktionstag, weil am Donnerstagmittag versenden wir den Newsletter, der kommt einmal die Woche raus, heißt 2020 und beschäftigt sich eben mit allen Ereignissen jetzt vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl. Wird vor allen Dingen von unserer großartigen Korrespondentin Juliane Schäuble auch geschrieben. Und diese Woche bin ich mit der Produktion dran.
Ja, das ist schön und ich wünsche Ihnen Erfolg und kommen Sie bei Gelegenheit wieder hier ins Studio.
Gern.